Wenn sein Wort ein Licht ist auf unserem Weg, dann ist es Zeit, es jetzt leuchten zu lassen. Wir lesen gemeinsam, was Gott zu uns redet heute Morgen durch sein Wort. Das ist eine gute Zeit, um deine Bibel-App anzumachen oder deine Bibel rauszuholen. Und wenn du gar nichts dabei hast, dann hol dir doch einfach da hinten eine Bibel. Und wenn du noch gar keine besitzt, dann nimmst du die nachher einfach mit und wir schenken sie dir. Wir lesen gemeinsam nur zwei Verse heute Morgen. Da haben sich ein paar schon gewundert, als sie das gesehen haben. Wir lesen wirklich nur diese zwei Verse und schauen die uns gemeinsam an. Und lesen tut für uns heute Morgen der Thomas. Genau. Sag ein Stückchen, wo du liest, ne?
Ich lese aus Johannes 20, die Verse 30 und 31. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese hier aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und dadurch, dass ihr glaubt, Leben habt in seinem Namen.
Ganz kurz und trotzdem mit viel Inhalt. Herr, ich bitte dich, dass du heute Morgen durch diese wenigen Verse zu uns redest, dass dein Heiliger Geist zu uns reden kann und das in unserem Herzen Frucht bringt und dann in unserem Leben einen Unterschied macht. Amen. Kriegen wir das Bild noch drauf? Vielleicht? Ein Versuch starten wir, sonst geht's auch ohne. Nö, also, dann geht's ohne Bilder. Genau, lieber ohne Bilder als ohne Text. Ich versuche ja, euch die Bibel schmackhaft zu machen, das habt ihr schon mitgekriegt, oder so die letzten Wochen. Wir haben festgestellt, dass wir da dringend wachsen müssen, alle miteinander. Gottes Wort noch mehr in unserem Leben aufzunehmen, noch mehr darin verankert zu sein und noch mehr dann auch zu sehen, wie sein Heiliger Geist uns dadurch verändert. Da haben wir jetzt schon verschiedentlich drüber geredet. Das wird uns doch das ganze Jahr begleiten. Ich habe euch vor zwei Wochen erzählt, wie man die Bibel ganz neu lesen kann. Und wir werden die nächsten Wochen, werden wir einfach mal so die Serie machen, so ein Durchflug durch die Bibel. So ganz schnell bis Ostern, so ein paar Höhepunkte einfach rausgreifen aus dieser großen Geschichte Gottes, die wir in diesem Buch finden. Das kann dem Ganzen natürlich nie gerecht werden, ja? Wir haben auf über 1000 Seiten Gottes Wort. Und das heißt, wir werden da nur so die Gipfel sehen von den Bergen irgendwo und dazwischen in den Tälern liegen noch ganz viele Schätze, die sich lohnt auszugraben und die ich dich ermutigen möchte zu lesen. Aber so ein paar wichtige Punkte zunächst mal in den nächsten Wochen. Wir werden es ab nächsten Sonntag dann so machen, dass wir jeden Sonntag einen kurzen Filmclip anschauen, der so eine biblische Geschichte, so eine der Höhepunktgeschichten umsetzt und uns dann Gedanken machen zu dieser Geschichte. Heute noch einfach mal so ein bisschen eine Überschrift über dieses Ganze. Um anzufangen, eine Überschrift aus dem Ende des Johannesevangeliums, so fast das Schlusswort. Johannes hängt dann nochmal ein Kapitel dran. Diese zwei Verse, ist interessant, da geht es ja zunächst mal darum, was die Bibel nicht ist. Ja, also da geht es darum, dass es ganz viel anderes gibt, das, was in diesem Buch nicht drin steht. Ja, was man auch noch reinpacken können hätte, wovon man auch noch erzählen können hätte. Jesus hat offensichtlich noch viel mehr getan und das hat er Michael ja gesagt, er macht das ja heute bis heute. Also man könnte es auch noch fortschreiben, das Ganze. Aber es gibt ganz viel eben, was nicht drin steht. Es gibt ganz viel, was diese Bibel nicht ist. Und das ist vielleicht auch mal wichtig, das sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen, weil da manche Christen schon vom Pferd fallen an der Stelle. Ne? Also die Bibel ist nicht ein universelles Lebenshandbuch, wo von A wie Autokauf über B wie Berufswahl bis hin zu Z wie Zwiebelkuchenrezept, also alles drinsteht, was man irgendwie im Leben an Fragen haben könnte. Und ich treffe immer wieder Christen, die sind so mit diesem Eindruck unterwegs, so eigentlich müsste ich in meiner Frage jetzt nur wissen, was jetzt doch die richtige Seite wäre in der Bibel und dann würde da die Antwort schon drinstehen. Ja? Und die kommen dann im Zweifelsfall auch zu mir und fragen mich und suchen nach Texten und alles. Und es ist eine Tatsache, dass es viele Fragen im Leben gibt, wozu keine Antwort in der Bibel steht. Das darf man ruhig auch mal festhalten. Ja. Es ist gut, dass es ganz zentrale Fragen im Leben gibt, wo es die Antwort gibt. Aber es steht eben nicht auf jede Frage, die man stellen könnte, die Antwort in der Bibel. Wir haben die Woche in Crosswalk drüber gesprochen und es gibt so eine Sache, es gibt eine Frage, die kommt bei jeder Crosswalk-Gruppe immer. Irgendwann, also da warte ich immer schon drauf, wann sie dann das erste Mal auftaucht, aber jede Crosswalk-Gruppe fängt irgendwann mit mir an zu diskutieren, ob Tiere in den Himmel kommen. Ja? Die Frage kommt immer, meistens von irgendjemand, der ein Haustier hat. Ja, und es kommt ja auch mal vor, dass die Haustiere dann sterben und so, und das ist dann auch traurig. Ja? Und dann fragt man sich vielleicht schon, ob man sein Fifi im Himmel wieder sieht. Ja? Und ich habe da eine Antwort und ich habe da auch eine Theorie und viele andere Leute haben andere Theorien und letztlich ist es das, was es ist. Es sind Theorien und eines Tages im Himmel werden wir sehen, wie es ist. Weil das Zentrale, und damit fängt meine Antwort immer an, ist, es gibt in der Bibel keine Antwort darauf. Ja? Also Gott hat nirgends beschlossen, diese Frage in ihrer Ausführlichkeit zu beantworten. Es gibt Bibelstellen, aus denen man Schlüsse ziehen kann, was da vermutlich die richtige Antwort ist. Ja? Aber so ganz konkret war das einfach eine Frage, die Gott nicht für nötig gehalten hat zu beantworten. Dem ging es um andere Sachen. Die Bibel ist auch nicht der universelle Ethikleitfaden, wo man in jeder Lebensentscheidung immer die richtige Richtlinie findet und sagt, du musst es nur aufschlagen und danach kannst du deine Entscheidung richten. Es gibt ganz viele zentrale Fragen, wo es Antworten gibt und wir täten gut daran, die zu kennen und dann auch zu beherzigen. Und dann gibt es ganz viele andere Fragen, die kann man auch als jemand, der sich nach der Bibel richtet, unterschiedlich beantworten, weil die Bibel nicht die eine Antwort darauf gibt. Die Bibel ist auch keine historische Abhandlung, wo es einfach mal darum geht, uns von A bis Z minutiös detailliert zu sagen, wie das damals alles abgelaufen ist. Auch wenn wir ganz viel Geschichtliches in der Bibel finden. Die Bibel ist kein Bestsellerroman, der irgendwie eine Geschichte erzählt, die durchgestylt ist von Anfang bis Ende, noch irgendwie einen Liebesplot drin hat und dann am Schluss mit einem Happy End endet. Das ist die Bibel auch nicht. Die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Dokument, wo es um irgendwelche physikalischen Begründungen geht. Die Bibel ist nicht mal ein theologisches Grundlagenpapier. Ja? Also wenn ihr mal wissen wollt, wie sowas aussieht, kann ich euch gern irgendwelche geben, habe ich jede Menge davon. Die Bibel redet über ganz viele Fragen, über die Theologen dann auch diskutieren, auf der Basis der Bibel. Aber die Bibel ist kein theologisches Papier. Die Bibel ist nicht mal, sagt uns Johannes hier, ein Dokument, das irgendwie den Anspruch erhebt, vollständig alles wiederzugeben, was Jesus in seinen 3 kurzen Jahren, in der er hier gedient hat, auf Erden wirklich getan hat. Nicht mal das. So der Johannes sagt, da könnte man noch ganz viel anderes hätte man aufschreiben können. Habe ich aber nicht. Was ist die Bibel denn? Die Bibel ist Gottes Geschichte. Die Bibel ist, wenn du so willst, Gottes Autobiografie. Die Bibel ist Offenbarung, wo sich ein Gott, den wir eigentlich als Menschen nicht wahrnehmen können. Und das muss man vielleicht auch mal ganz kurz einsinken lassen. Und ich mache das mit meinen Crosswalk-Kindern dann ganz exemplarisch. Wir gehen alle 5 Sinne des Menschen durch und überlegen uns, wie man damit Gott erfahren kann und stellen immer fest, naja, eigentlich geht's nicht. Ja? Eigentlich kann ich als Mensch jetzt nicht einfach beschließen, jetzt gehe ich mal Gott angucken und finde mal raus, so wie ich, was weiß ich, einen Frosch beobachten würde und alles über den rausfinden würde oder so, oder im Garten die Ameisen denn zuschauen, was die so machen und so. Ich kann Gott nicht unter die Lupe nehmen und irgendwie mit meinen Sinnen auseinandernehmen und schauen, wie der funktioniert. Ich kann über Gott eigentlich gar nichts wissen, bis zu dem Moment, wo sich Gott selber offenbart, wo er beschließt, sich mir zu zeigen. Und am besten und eindrücklichsten tut er das in seinem Sohn Jesus Christus. Und dann aber glücklicherweise auch auf den über 1000 Seiten seines Wortes, da zeigt sich mir Gott, da kommt er mir nahe, da erzählt er mir seine Geschichte, da steht das drin, was er sagen wollte. Nicht das, was ich gerne hätte, dass er es gesagt hätte. Und da gibt es ganz viele Fragen. Also ich hoffe, dass wir im Himmel dann mal so Fragestunde haben, weil ich hätte da schon ein paar Fragen, die ich Gott schon immer mal fragen wollte. Ja? Und die er nicht beantwortet hat in seinem Wort. Ja? Und die noch spannend wären und ich mich frage, warum nicht noch, also ein Kapitel noch hin, dann wäre das auch erledigt. Ja? Aber da steht eben drin, was er sagen wollte, was er für wichtig hält. Und da steht drin, was er getan hat. Was er getan hat von Anfang der Geschichte, was diese Geschichte dieser Welt zu einer ganz besonderen Geschichte macht, eben zur Heilsgeschichte. Und das ist so ein Schlagwort, das würde ich eigentlich gerne festhalten heute Morgen. Das gehört auch in den Predigtzettel rein an der passenden Stelle, dass die Geschichte Gottes immer Heilsgeschichte ist. Ja? Schaut mal, was der Johannes hier sagt. Ja? Der hätte so viel aufschreiben können über was passiert ist, was er erlebt hat. Man, 3 Jahre mit Jesus, das muss ja spannend gewesen sein. Eigentlich bräuchte man da eine Videodokumentation, so Big Brother-mäßig. Ja? 24 Stunden am Tag aus 25 Winkeln festgehalten. Das wäre perfekt, wenn wir das hätten. Weil da könnte man so viel mitnehmen aus dieser Zeit mit Jesus. Und Johannes hätte da sicher noch Geschichten über Geschichten erzählen können. Aber das hat er nicht. Er hat aufgezeichnet bestimmte Sachen davon, und zwar deswegen aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und darum geht es zentral, um Jesus, den Messias, den Sohn Gottes. Um den Sohn Gottes, der kommt mitten in die Geschichte hinein und alles anders macht. Um den Höhepunkt von Gottes Handeln überhaupt. Gottes Geschichte, wie wir es in der Bibel finden, ist Heilsgeschichte. Ist die Geschichte von seinem großen Plan. Und wenn man die Bibel so anguckt, mit ihren, was haben wir in Crosswalk gerade gesagt, ich muss gucken, ob ich es zusammenkriege, 1189 Kapiteln müssten es sein, nach der deutschen Zählung, da haben wir so ein ganz interessantes Sandwich von diesen 1189 Kapiteln, haben wir ganz am Anfang 2 Kapitel, wo alles in Ordnung ist. Wunderbar. Gott schafft die Welt, einen wunderschönen Garten, setzt den Mensch rein, gibt ihm ein Gegenstück, weil der Mensch allein nicht gut funktionieren kann und bildet diese wunderbare Einheit aus Mann und Frau. Gott kommt und er ist Freund mit den Menschen und alles ist wunderbar. 2 Kapitel und dann geht's schief. Und dann haben wir ganz am Ende der Bibel haben wir nochmal 2 Kapitel, wo alles in Ordnung ist, wo Gott neue Himmel und Erde schafft, wo Gott wieder alles wunderbar macht, wo der Strom des Lebens mitten durchfließt, die Bäume des Lebens wachsen und Menschen einfach in der Gegenwart Gottes leben können, so wie Gott sich das vorgestellt hat. 4 Kapitel von 1189 und zwischendrin haben wir das Problem. Zwischendrin haben wir das Problem, dass Menschen meinen, Gott gar nicht zu brauchen und dass Sünde in diese Welt kommt und alles kaputt macht. Und haben wir die Antwort Gottes, der das nicht einfach stehen lässt. Also ich meine eigentlich, das Problem selber, da hätte 1. Mose 3 locker gereicht, ja, um das zu erzählen. Ja. Das waren zwar nur Adam und Eva damals, aber wenn wir dann noch feststellen, dass wir alle auch kein Haar besser sind und dass wir das alle genauso machen und alle genauso in unserem Leben eigentlich nicht gefragt haben, was will Gott, sondern gesagt haben, ich mache mein Ding und das ist schon in Ordnung. Ja? Und Gott, den frage ich dann mal, wenn es ganz beschissen geht und wenn ich keine andere Möglichkeit mehr sehe, dann kann ich vielleicht auch mal beten oder so. Aber im Grunde genommen lebe ich selbstbestimmt und es reicht. Ja? Das ist so das Muster von Adam und Eva, das wir alle wiederholen. Da braucht man keine 1185 Kapitel, um das zu erzählen. Ja, das ist schnell gesagt und schnell festgestellt. Aber was wir dann haben, ist die Feststellung, dass Gott das nicht stehen lässt. Sondern dass Gott von Anfang der Geschichte an dran arbeitet, dieses Problem zu lösen. Dass er sich Menschen ruft und mit diesen Menschen anfängt zu arbeiten, dass er sich Menschen erwählt und an ihnen exemplarisch zeigt, wie es anders sein könnte und diese Menschen beruft, um das weiterzutragen und Zeugnis zu sein. Dass er einen Abraham auswählt und sagt, aus deinem Volk würden mal alle gesegnet werden. Und ich will dich hier setzen unter allen Nationen und alle werden an dir sehen, dass ich als Gott die Menschen nicht aufgegeben habe. Sondern dass ich immer noch was tue, dass Sünde nicht das Ende der Geschichte war, sondern dass es ein ganz anderes Ende gibt, eine Lösung. Und dann geht es weiter durch das ganze Alte Testament, durch das Heilshandeln Gottes, der einen Bund schließt mit seinem Volk, aber nicht so exklusiv, wie das manchmal aussieht, sondern dessen Idee war, dass dieses Volk, mit dem er einen Bund schließt, zum Zeugnis wird für alle anderen und dass sie dadurch auch zu ihm finden und sehen, Gott will immer noch Freund sein mit den Menschen. Dass er einen Weg schafft, wie man zu ihm kommen kann, wenn man sich an seine Gebote hält und seinen Bund einhält, den Vertrag, den er mit den Menschen schließt. Ein Weg, den leider dann niemand geht, weil sie doch alle irgendwie wieder davon abweichen, von diesem Weg. Gott handelt. Gottes Geschichte ist Heilsgeschichte. Von A bis Z macht Gott immer weiter. Geht's immer noch mal weiter bei ihm. Und das ist eine Geschichte, heute Morgen haben wir schon eine Geschichte der anderen Art gehört. Das ist eine Geschichte wie keine andere, die zeigt, Gott ist mit den Menschen unterwegs. Das ist doch gut, oder? Da wollen wir die nächsten Wochen durchgehen, so diese Höhepunkte noch mal erleben, was er da tut bei uns. So, und heute Morgen lässt mich die Technik total im Stich. Mein Tablet fährt gerade neu hoch. Ich klaue jetzt hier irgendeinen Predigtzettel, der da liegt, dass ich zumindest da das so sage, dass ihr es auch ausfüllen könnt. Ja, wenn ich das hinkriege, weil da steht ja jetzt auch bloß eine leere Zeile. Gell? Genau. Und jetzt kommt der Johannes. Und Johannes hat ja ein ganz tolles Vorrecht, denn Johannes darf ja den Höhepunkt der Geschichte überhaupt aufschlagen. Ne? Was immer so im Alten Testament noch immer so eine Vorahnung ist. Gott tut was mit den Menschen, was auch immer als Versprechen mitschwingt. Übrigens von 1. Mose 3, von diesem Problemkapitel an, da taucht es nur ganz gering auf. Aber als Gott dann mit der Schlange redet, ja, die Menschen verführt hat, da sagt er schon, dass eines Tages ein Nachkomme dieser Frau Eva, dass einer ihrer Nachkommen dieser Schlange den Kopf zertreten wird. Und diese Vorahnung wird stärker durch das ganze Alte Testament. Da kommen Propheten und die erzählen, dass eines Tages einer kommt, der Erwählte Gottes, der Messias. Das Wort haben wir heute Morgen schon mal gehört, haben wir heute Morgen schon mal gelesen. Das war drin in unserem Text. Der Erwählte, der Gesalbte Gottes, und in ihm wird Gott alles verändern. Und Johannes ist ein Glückspilz, der lebt im Zentrum der Geschichte überhaupt. Der lebt da, als Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf die Welt kommt. Dieser Messias, dieser Gesalbte, der darf es mit eigenen Augen sehen, wie Gott Mensch wird und hier auf dieser Erde ist. Und er schreibt im ersten Kapitel seines Buches, ne, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und er wohnte mitten unter uns 3 Jahre neben der Herrlichkeit Gottes selbst in Person. Und diese Geschichte schreibt Johannes auf Teile dieser Geschichte. Die wichtigen Teile dieser Geschichte und den vielen anderen, was man auch hätte erzählen können. Warum? Damit ihr glaubt. Deswegen schreibt Johannes. Nicht, weil Jesus eine wichtige Person war und wichtige Personen, das muss man einfach dokumentieren für die Nachwelt, damit ihr das auch wissen. Ja, so Julius Caesar. Ich weiß nicht, wer von euch Latein hatte in der Schule. Ja, ich habe das bis zum großen Latinum mal durchgemacht. Ja, Klasse 10, Julius Caesar, Gallia ist Gallia ist omnis divisa in partes tres oder sowas. Ganz Gallien ist in 3 Teile unterteilt und dann schreibt er die Geschichte vom Belgischen Krieg. Müsst ihr mal lesen. Also das ist genial, was Caesar alles geleistet hat. Ja, wir haben dann im Lateinunterricht mal nachgerechnet. Also wenn ihr dann schreibt und in 10 Stunden sind wir in unserer Armee von da nach da marschiert und dann haben wir das mal nachgerechnet und die Kilometer gezählt und festgestellt, dass das gar nicht funktionieren kann. Ja, und da merkt ihr dann plötzlich, dass das ganz viel einfach nur zusammenfabuliert ist. Ja, und damit es noch besser klingt, was der große Caesar mal getan hat, damit es noch in hunderten Jahren die armen Lateinschüler und alle anderen alles wissen können, was das für ein toller Mann war. Ja, da hat man noch ein bisschen übertrieben und die Zahlen ein bisschen schön geredet und sonst was. Das ist nicht, warum Johannes die Geschichte von Jesus aufschreibt. Der will uns auch kein Minutenprotokoll liefern, irgendeinen genauen Ablaufplan. Und wenn ihr die Evangelien nebeneinander legt, dann stellen sich ganz interessante Fragen. Wir haben ja die Geschichte 4-mal, ja, und dann merkt ihr, die Geschichte, die ist zum Teil ganz anders. Da ändert sich die Reihenfolge. Und dann merken wir, die haben damals ganz anders solche Geschichten überhaupt aufgeschrieben. Denen ging es gar nicht darum zu sagen, wir machen jetzt die chronologische Abfolge. Die haben die Geschichten mit Jesus umsortiert, wie es ihnen am besten reingepasst hat, weil die nicht geschichtlich was sagen wollten, sondern die wollten über diesen Jesus was sagen. Und die haben die Geschichte so einsortiert, dass es am besten passt. Und damit es am besten rüberkommt, was rüberkommt, damit ihr glaubt, sagt Johannes, dass dieser Jesus der Messias ist, der Gesalbte, der Sohn Gottes. Das heißt mit anderen Worten, in dieser großen Geschichte Gottes, wo Johannes ein Stück mitschreiben kann, da geht's um mich. Da geht's nicht um historische Fakten und um irgendwas, was schön ist, auch zu wissen, dass das mal stattgefunden hat. Da geht's nicht um sich besser reindenken können in irgendwas, was anderes. Da geht's nicht darum, Geschichten zu erzählen, damit ein theologischer Punkt besser illustriert wird. Ja? Also, auch nochmal so zurück in der Schule, Deutschunterricht, erinnert ihr euch vielleicht mal, da hat man so Geschichten, Argumentationen geschrieben. Ne? Da haben sie dir irgendwas, irgendein Ziel gegeben, für was du jetzt eine Argumentation schreiben musst. Was weiß ich, es wäre besser, nur 3 Tage in der Woche Schule zu haben. Ja? Und das solltest du dann begründen in einem tollen Aufsatz. Und dann haben die Lehrer immer gesagt, aber da schreibt man nicht bloß ein Argument nach dem anderen, sondern das Beste ist, wenn man irgendwelche Geschichten erzählen kann, die das dann illustrieren. Ja? Und dann können die anderen sich reindenken und reinversetzen und verstehen das auch. Die Geschichte, die Johannes hier schreibt, die Gott hier schreibt für uns, das ist nicht bloß ein glorifiziertes theologisches Argument. Gott wollte wirklich sagen, ich hab euch lieb, und damit es besser rüberkommt, hat das als Geschichte erzählt. Ja, und nicht bloß ein Satz. Das ist viel mehr, was hier passiert. Hier geht's um mich. Gott will mich damit abholen. Gott will mich erreichen. Der erzählt im Grunde genommen schon meine Geschichte. Auch von A wie Adam. Na Moment, da habe ich ja noch nicht gelebt. Aber von A wie Adam, der es genauso gemacht hat wie ich. Bis Z wie Zukunft. Bis zu meiner Zukunft, die noch gar nicht passiert ist. Erzählt er meine Geschichte. Wie sie sein könnte. Und lädt mich ein zum Glauben. Darum geht's. Es geht um mich. Und wenn du das verstanden hast, dann wirst du vielleicht nächste Woche die Bibel ganz anders aufschlagen. Da geht's nicht drum, irgendwas zu lernen über das, wie Menschen damals gelebt haben. Und damals, ihr wisst ja, früher war immer alles besser. Ja, und wenn wir das heute noch so machen würden wie die, und weißt, die hatten ja auch keine Handys und so ein Fernsehen und so Zeug, und das war wahrscheinlich der Unterschied, ja, dann wäre alles in Ordnung. Darum geht's nicht. Sondern es geht darum, dass durch dieses Buch Gott reden möchte zu dir, damit du glaubst. Und dann was passiert. Und das ist ganz wichtig, diese Argumentation vom Johannes, der sich ja ein Stück weit verteidigt, warum er nicht alles aufgeschrieben hat, ja, mal nachzuvollziehen. Er sagt, das, was hier steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Und dann kommt der ganz entscheidende Zusatz. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt. Das ist das Ziel von diesem ganzen Ding. Dass ihr Leben habt. Gott will mich beschenken durch diese Geschichte. Gott will, wenn du so willst, seine Geschichte in mir weiterschreiben. Das ist nicht zu Ende an dieser Stelle. Sondern wenn ich diese Johannesgeschichte lese, und Jesus wird dann im nächsten Moment so sein letztes Frühstück feiern mit den Jüngern, und dann ist das Johannesevangelium zu Ende und ich klappe das Buch zu, und hätte ich parallel noch den Lukas oder den Matthäus dazu gelesen, dann wüsste ich, Jesus geht jetzt zu seinem Vater in den Himmel. Ende der Geschichte. Ende der Geschichtslektion, das ist alles mal passiert, lang ist es her und so. Nein! Johannes sagt, wenn du das liest und anfängst zu glauben, dann schenkt Gott dir Leben, und dann geht diese Geschichte eigentlich bei dir richtig weiter. Denn Gott ist ja heute noch dasselbe. Ich finde es ganz spannend. Wir haben ja heute eine Abfolge der Bücher in der Bibel, die hat sich historisch so entwickelt, und aber die das entwickelt haben, die haben sich schon auch Gedanken gemacht. Und das Lustige ist, wenn du jetzt von diesem Johannestext weiterblätterst, ja, da hast du noch, so ein bisschen das offene Ende vom Johannesevangelium, wo Jesus nochmal dem Petrus begegnet und ihn fragt, hast du mich lieb? Und das Ganze bleibt irgendwie so seltsam offen, denn Jesus sagt dem Petrus was über seine Zukunft. Eines Tages werden sie kommen und werden deine Hände binden und werden dich führen, wohin du nicht willst. Und genau erklären tut er das auch nicht. Und dann dreht sich der Petrus noch um und sieht den Johannes, der ihnen auffolgt, und sagt, Herr, und was passiert mit dem? Und da lässt sich Jesus gar nicht erst auf Erklärungen ein, sondern sagt, das musst du gar nicht wissen. Das ist zwischen Gott und dem, was da mal passiert. Und die ganze Geschichte bleibt irgendwie seltsam unabgeschlossen. Also so könnte man heute kein Buch veröffentlichen, ja, mit so einem Ende. Und dann blätterst du um, und auf der nächsten Seite kommt die Apostelgeschichte. Und da schreibt Lukas, schreibt an den Theophilus, dem er schon mal ein Buch geschrieben hat, nämlich das Lukas-Evangelium, sagt er, lieber Theophilus, in meinem ersten Buch habe ich dir alles erzählt, was Jesus getan hat, hier auf der Erde. Und dann denkst du, na gut, okay, dann sind wir jetzt fertig, dann braucht man ja nichts mehr erzählen, wenn alles erzählt ist an dieser Stelle. Und dann fängt Lukas weiter an, von Jesus zu erzählen. Von dem Jesus, der jetzt zu seinem Vater gegangen ist, und dann ist er weg, und spätestens 8 Verse weiter ist kein Jesus mehr da, und die Geschichte ist zu Ende. Nein, die Geschichte von Jesus geht dann weiter im Leben von seinen Jüngern durch seinen Heiligen Geist, der kommt und in den Jüngern wirkt, und diese Geschichte hat nicht wirklich ein Ende. Lukas hört dann irgendwann auf zu erzählen, als Paulus in Rom ankommt, aber es ist klar, diese Geschichte findet ihre Fortsetzung in deinem und in meinem Leben. Dazu lädt Gott dich ein. Und das heißt, Gottes Geschichte kann meine Geschichte werden. Gottes Geschichte kann was werden, was heute weitergeht. Und es fängt an in meiner Vergangenheit. Es hat eine große Zukunft, aber das hat mit einem Hier und Heute ganz viel zu tun. Und wenn ich dieses Buch aufschlage, wenn ich diese Zeilen lese, dann finde ich, was Gott heute in meinem Leben an Geschichte schreiben muss. Da steckt eine Ahnung drin. Da steckt eine Einladung drin, dass noch so viel mehr passieren könnte, was zu der Liste gehört von all dem, was Johannes Gardert aufschreiben kann. Dass dieses Buch eine unendliche Fortsetzung findet. Hier, bei dir und bei mir. Ich möchte dich einladen, mit mir die nächsten Wochen diese Geschichte Gottes neu zu entdecken. Diese Heilsgeschichte, was Gott tut. Aber diese Geschichte neu zu entdecken mit dem Wissen, dass der letzte Punkt dieser Geschichte noch gar nicht aufgeschrieben ist. Ja, da steht einiges über die Zukunft drin, da haben wir schon eine Vorschau, da wissen wir, da geschieht doch ganz viel. Aber in dem Wissen, dass diese Geschichte heute weitergeht, bei dir und mir. Und wir wollen schauen und wollen unseren Platz da drin finden. Wir werden zurückschauen und werden uns mit Menschen da drin vielleicht identifizieren können und werden feststellen, dass Gott heute noch tut, was er damals getan hat mit diesen Menschen. Und wie der Johannes wünsche ich mir eins. Ich wünsche mir, dass wenn wir diese Zeilen aufschlagen und diese Worte Gottes hören, in unser Leben reinsprechen lassen in den nächsten Wochen, dass dann eins passiert. Nämlich, dass wir gestärkt werden in diesem Glauben, dass Jesus Christus der Messias, der Sohn Gottes ist. Und dass wir in ihm Leben finden. Herr, beschenke uns da neu. Ich danke dir für dein wunderbares Wort. Ich danke dir für diese Geschichte, von der wir Teil sein dürfen, die du uns erzählst und die du mit uns weiterschreibst. Ich danke dir für den Höhepunkt, der gefunden wurde in dir, Jesus, wo du gekommen bist auf diese Welt, wo du alles verändert hast, damit unsere Geschichte heute einen anderen Weg nehmen kann, wie sie sonst vielleicht genommen hätte. Und ich danke dir für das Leben, das atmet aus diesen Worten. Für das Leben, das Teil unseres Lebens werden will, wenn wir uns hineinversenken in dein Wort, Herr. Und ich bitte dich um offene Augen und offene Ohren und ein offenes Herz, damit dein Wort des Lebens auf fruchtbaren Boden fällt und dass Gott Geschichte bei uns weiterschreibt.